Tatsächlich ist es momentan so und wahrscheinlich trotzdem auch nach dem Transferfenster, dass mein erstes Telefonat mit unserem Chefscout ist und auch das letzte, bevor ich mich schlafen lege. Von daher ist das mein Aufsteh- und mein Schlafgeh-Ritual.
Das sagt der Andreas Herrmann, der technische Direktor vom FC Basel. Wir haben ihn zum Interview getroffen und da geht es unter anderem um seinen spannenden Werdegang. Wie alles angefangen hat, als er als 21-Jähriger plötzlich für Manchester United hat anfangen können.
Habe ich aktiv tatsächlich in einer Nacht 150 Clubs in Europa kontaktiert, einfach über E-Mail, Office, Ad.
In unserem Gespräch geht es auch um Scouting. Der Andreas Herrmann erzählt euch, welche Eigenschaften ein FCB-Spieler muss mitbringen muss, wie man auf einen Spieler aus der Serie C kommt und warum er mehr auf Daten vertraut, wie auf sein Bauchgefühl hört. Und dann verratet er euch auch, welchen Spieler er gerne zum FCB zurückholen würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Und wenn es um Scouting geht, dann geht es vielleicht auch mal um unmoralische Angebote, die er bekommen hat.
Dass es sehr häufig früher vor dem Brexit vorkam, dass Berater dir eine kleine Summe angeboten haben dafür, dass du einen Spieler ins Probetraining bringst.
Spannende Einblick mit dem Andreas Herrmann. Es freut uns sehr, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalbe, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Kevin, bevor wir zum Interview kommen, machen wir doch zuerst noch einen Rückblick. Vor einer Woche haben wir ja eine speziellere Folge gehabt, wegen dem Göb-Match auf dem Gitterli zu Liestal. Was hast du für Reaktionen drauf bekommen?
Also, zuerst mal muss ich sagen, von unseren Hörerinnen und Hörern haben wir im Fall noch positive Reaktionen bekommen zu der letzten Podcast-Aufnahme. Das habe ich noch recht cool gefunden. Es ist sich auch gewünscht worden, dass wir noch mehr so regionale Psyche machen. Nicht unbedingt gerade nur dann, wenn gerade ein grosser Gegner vor der Tür steht. Und sonst, ja, zum Spiel. Also, ich hab das Ganze ja mit ganz anderen Brillen angeschaut, weil mein Bruder halt auf dem Platz gestanden ist.
Ja, also es ist ja ein tolles Göb-Fest gewesen, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Wenn ein Amateurverein einen grossen darf begrüssen, Tribüne, die aufgebaut worden ist, tolle Stimmung. Ich glaube, rundum, das Einzige, was gefehlt hat aus Liestal Sicht, ist das Goal.
Ja, wobei ich weiss nicht, ob das wirklich, wirklich Offside war, dort kurz vor der Halbzeit.
Das können wir nie auflösen. Wir sind ja auch mit der Mannschaft gewesen. Wir sind hinter einem anderen Goal gewesen. Also ich weiss nicht, wenn ich zuletzt hinter einem Goal gestanden bin. Normalerweise sitze ich und schaue ich ein Fußballmatch, aber es war eine coole Atmosphäre gewesen. Und was ich wirklich sehr cool gefunden habe, Joel Mall, Ibe-Goli, möchte ich da wirklich ein Kränzchen winden. Der hat sich dort vor uns eingespielt und halt der eine oder andere von unserer Gruppe hat dann halt mal einen Spruch gemacht, wo er auch zur Wasserflasche gelaufen ist, ob er nicht auf etwas anderes Lust hat, um die Kehle zu befichten. Und tatsächlich, nach dem Match, ist einer von uns dann aufs Feld zum Joel Mall gegangen, hat mir ein Bier gebracht, hat einen Schluck daraus rausgenommen und ist dann zu uns gekommen und hat quasi eine kleine Welle mit dieser ganzen Gruppe gemacht, die hinter seinem Goal gewesen sind. Also wirklich ein extrem sympathischer Mensch, der das Ganze cool aufgegriffen hat, wenn da Leute hinter seinem Goal sind, ein paar Sprüche machen und aufziehen. Wirklich Chapeau.
Ein paar Sprüche hast ja auch du dir anhören von den eigenen Spielern. Für wer sind denn am Schluss jetzt endlich gewesen? Also schlussendlich dann nachher gewesen, für Liestal oder für Ibe? Oder einfach neutral? Ja,
wir als Schweizer natürlich neutral.
Nein, komm jetzt.
Nein, wir haben auch bei Liestal Spieler dabei gehabt, wo gute Kollegen sind von gewissen Spielern von uns, die selber im Team gespielt haben. Hätte gejubelt sicherlich, wenn Liestal da ein Goal gemacht, ausnahmsweise, was es sonst natürlich nie gibt.
Also man hat geträumt gehabt, es hat nicht Gelenk gehabt, aber ich finde, sie haben sich sehr gut können halten. Der FC Basel, haben wir gesagt, kann verlieren verboten. Aufgabe erfüllt. Sie haben gewonnen, gutes Spiel gemacht.
Und ich finde, souverän vor allem. Also weißt, das ist ja das. Alle Super League Teams haben sich da keine Blöße gegeben, sind weitergekommen. Man merkt dann halt schon den Unterschied. Auch von einer Erstliga in einer Super League ist gross. Sind Amateurs, darf man nicht vergessen. Aber ich finde, wie man die Aufgabe angegangen ist, wie man vor der ersten Sekunde noch präsent war, wie ernst man das Spiel genommen hat und einfach nichts anbrennen lassen hat, das habe ich gefunden, ja doch, dürfen wir nicht nur ein Höckli dahinter machen, sondern dürfen wir wirklich auch ein Lob aussprechen.
Also ich habe dann die Geschichte, dass der Staff von Ibe im Testspielgegner von Liestl Amicizia Riechen noch am Trainer angerufen hat, um zu fragen, wie Liestl spielt. Da habe ich dann nachher natürlich auch einen Profitrainer so die Geschichte erzählt und das wollte mit ihm belächeln und er hat dann nur gemerkt, das ist völlig normal. Mittlerweile geht man gar kein Risiko mehr ein, sondern man tut sich entsprechend vorbereiten.
Ja, und auch wenn beim FC Basel nach einem tolle Match gegen den FC Thun oder noch einen positiven Match gegen den FC Thun weitergegangen ist mit dem Pflichtspielsieg im Göpp, mit dem Testspiel gegen Barcelona, wo sich ein paar Junge richtig gut gemetzelt haben, kann man glaube auch festhalten, hat es dann doch die letzten Tage mehrere Medienberichte gegeben über Stefan Lichtsteiner, dass er nicht wirklich eine Zukunft mehr hat beim FCB, dass das Spiel gegen Zürich schon ein Schicksalsspiel könnte sein. Wir haben es auch Anfang von der neuen Saison, ganz am Anfang, wo ich dich gefragt habe, überlebt er sozusagen den August und gewisse Zeichen könnten jetzt darauf hindeuten. Wir wollen das nicht in aller Breite jetzt hier ausführen oder wiederholen, was gewisse Medien geschrieben haben, aber man muss ganz klar deklarieren, dass der Stefan Lichtsteiner, auch wenn er mit 2 Siegen aus 3 Spielen gestartet ist, ganz, ganz einen schweren Stand hat und sicher nicht die volle Rückendeckung hat.
Ja, ich meine, wir haben das ja vor allem aus rein sportlicher Sicht so analysiert gehabt. Ich meine, dass er nicht überragende Resultate oder Ergebnisse erzielt gehabt hat, jetzt in dieser Rückrunde, ist ja offensichtlich. Und dass du da halt einfach unter Druck bist, gerade beim FC Basel, wo wir jetzt halt einfach auch wissen, dass Geduldsfaden sehr, sehr dünn ist, dass der schnell einmal reissen kann. Anhand von dem ist natürlich, erschließt sich das, dass er da einen gewissen Druck hat und natürlich auch muss liefern. Vor allem jetzt, wo er eine ganze Vorbereitung mit der Mannschaft hat können durchführen.
Und ist dann halt schon interessant gewesen, zu hören, auch was halt Leute aus dem Umfeld sagen. Ich finde, das ist jetzt nicht einfach nur eine Kampagne vielleicht vom einen Medium, sondern man hat dort in diesem Text halt wirklich auch aufgeschlüsselt gehabt. Man hat hier mit Leuten geredet, die sagen, Kommunikation ist ein Problem, die Stimmung unter den Spielern ist ein Problem. Der FCB hat das natürlich dementiert. So versucht Stefan Lichtstein den Rücken zu stärken. Aber dass es halt dort und da nicht harmonisch zugeht, das ist sicherlich offensichtlich und eigentlich helfen ihm hier nur noch Sieg.
Also, es wirkt schon fast wie eine Kampagne. Aber man muss auch sagen, der Stefan Lichtsteiner hat auch einen Journalist von dem Medium, vor allem, er meint, in der Pressekonferenz nach dem Spiel halt auch blöd angefahren. Ist vielleicht auch nicht gerade intelligent gewesen.
Also, Punkt der Kommunikation ist sicherlich, dass er des Öfteren ins Fettnäpfchen getrampt ist und dass das sicherlich ein Problem ist. Wenn wir aber ein bisschen auf das Sportliche aktuell eingehen, können wir auch sagen, dass der FCB gegen den FC Zürich an diesem Wochenende spielt, wo auch noch nicht wirklich gut in die neue Saison gefunden hat. Es ist zwar so, dass die nicht so viel Wechsel drin haben im Kader. Sie haben mit dem Zava ganz wichtige Spieler verloren. Mit dem Spadanuda neu einen dazugekommen, zum Beispiel von Luzern, der Superliga-Erfahrung mitbringt. Aber man sieht es halt schon, man setzt halt auf ganz viele Junge und die Qualität ist halt schon nicht rum. Also das 0-5 gegen Lugano, da hat man halt gesehen, da spielt der Meisterschaftsanwärter gegen ein Team, wo also um Top 6 muss kämpfen, sehe ich Zürich in der aktuellen Verfassung nicht wirklich dort drin.
Ja, nein, und also überhaupt nicht. Und man sieht irgendwie, wo irgendwo durch sie treffen immer noch nicht so die richtigen Entscheidungen. Du hast jetzt zwar einen Marcel Koller an der Seitenlinie, aber ja, dass du dort einen Anspruch hast, oben mitspielen und gegen Lugano 5-0 abgefertigt wirst, zeigt einfach, dass du immer noch nicht die Reife und halt einfach die Qualität nicht nur auf dem Platz, sondern halt einfach rundherum anbringst, um die Mannschaft entsprechend können führen, dort, wo man sich als FC Zürich schlussendlich auch den Anspruch setzt, zu sein.
Aber man muss auch sagen, eben der Anspruch, mein, man ist offenbar auch nicht mehr bereit, Geld in das Team zu investieren. So kein Geld rum ist, um das Team zu verstärken, haben wir diese Woche auch können lesen. Und so, ja, haben halt die grossen Ambitionen, wie es eigentlich ein FC Zürich in der Vergangenheit gehabt, kein Platz, da muss man dann um Top 6 kämpfen, wenn man sieht, eben, wie Lugano auftritt, IB, FCB, St. Gallen, man kommt dann schnell auf 6 Teams, wo ich finde, ja, auch der FC Sion, wo es einfach deutlich besser macht. Und ja, spannend mit dem Marcel Koller, wo man wieder einen anderen Weg gewählt hat, wie vorher, wo man ja auf junge Trainer gesetzt hat, wo weiss nicht, was für tolle, wichtige Pläne mitbringen, mit einem Marcel Koller jetzt, der einfach eigentlich nicht unsachlich ist, so wie ich ihn auch als FCB-Trainer erlebt habe, wo auch schon viel Stürme erlebt hat und ja, sicherlich mit seiner Art bis zu Ruhe in ein ganzes Gebilde reinbringen.
Umso wichtiger, dass jetzt halt einfach der FC Basel in dem sowieso schon emotionsgeladenen Spiel, der spielst du auch noch auswärts, sehr viel Selbstvertrauen kannst tanken gegen eine Mannschaft, die halt schon Verunsicherung ausstrahlt und halt einfach den Flow, wie so oft wir das auch immer wieder diskutieren, den einfach mitnimmst. Der ist so wichtig für die Kabine, für die Spieler. Ich meine, du hast jetzt gleich auch wieder ein paar neue Spieler, die noch nicht wissen, was der Klassiker bedeutet, aber sie werden es dann spüren, wenn es dann nachher halt losgeht, wenn die beiden Fangruppen in dem Stadion laut halt sich überstimmen und du dann halt einfach, ja, umso mehr musst halt einfach Leistung bringen und ja, im besten Fall halt ja auch ein paar Goal gegen Zürich kannst schiessen, das Nullstuhl haben, dass dann halt einfach die Emotionen kannst mitnehmen.
Marcel Koller hat auch gesagt, in der Vorschau-Medienkonferenz vom FCZ, dass er auf den Klassiker freut, hat dann aber nicht noch viel und gross mehr auf irgendwie das Duell FCB gegen FCZ, weil eingeht auf seine Vergangenheit. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, der Marcel Koller hat mit 2,0 immer noch einen richtig tollen Punkteschnitt. Nur ab ihm ist nur der Patrick Rahm besser gewesen. Und ist doch 760 Tage im Amt gewesen. Da muss man auch wieder zurückgehen, um zu schauen, wer das geschafft hat. Also, und vor allem in welcher Phase er dort übernommen hat, wo ja alles komplett auf neu gestellt worden ist beim FCB. Es ist dann plötzlich noch Corona dazugekommen. Ja, irgendwie weit her, denke ich jetzt, weit zurück das Ganze. Aber ab und zu sieht man den erst vielleicht ein bisschen später und um gewisse Leistungen würdigen, wo der Marcel Koller da, sag jetzt mal, vollbracht hat. Auch wenn man natürlich andere Ambitionen noch dazu hatte als FCB. Aber das darf man sicher zugute halten. Und eben genau mit seiner Erfahrung sicherlich ein Grund gewesen, warum der FCZ geholt hat.
Ja, das ist ja sowieso eine sehr spezielle Situation gewesen. Dort dazumals, der damalige Sportchef Marco Streller hat ja wollen den Patrick Rahmen als Trainer platzieren. Dort hat es auch schon einen Handschlag gegeben zwischen dem Burgener und dem Patrick Rahmen. Und dann hat es dann doch nochmal einen Rückzieher gegeben und am Schluss ist dann der Marco Streller gegangen.
Ja, wirklich ganz verrückte Zeiten gewesen. Es ist ja noch so gewesen, der Marcel Koller, der sonst an seinen Aussagen immer eigentlich sachlich geblieben ist, hat dann vor dem Göpfinal gesagt, ein Jahr drauf, als er dann verloren hat, wo dann klar war, dass er nicht mehr weitermachen darf. Also ein Jahr drauf haben wir dann doch eine Veränderung gemacht. Eigentlich müsste man uns einen Ort geben für das, was wir geleistet haben und für das, was wir haben müssen ertragen und aushalten. Also hätte er dann, ja, das ist dann doch ziemlich spektakulär gewesen, was er denn da gesagt hat.
Ja, es ist halt dann schlussendlich auch, wenn du die Geschichte so mitbekommst, mit Emotionen verbunden und dann kommen so gewisse Aussagen dann doch aus dem Kern raus.
Und dann jetzt wieder das Spezielle, eben, was halt der Fußball für Geschichte schreibt. Das Schicksalsspiel vom Liechtenstein haben wir vorher kurz angesprochen. Gegen den Mann Marcel Koller, der noch zusammen mit GC, dort mal, wo er noch Spieler war, Meister geworden ist. Also von dem her auch hier sicherlich eine spezielle Konstellation.
Und man muss ja sagen, der Ludovic Magnin ist nach einem Sieg gegen den FCZ gespickt worden.
Genau, also eben, von dem her ist sicherlich so, dass der Diskussionsstoff nicht ausgeht. Kevin, kommen wir jetzt aber zum Interview mit dem Andreas Herrmann. Wir haben ihn diese Woche auf der Geschäftsstelle vom FC Basel getroffen und hören wir doch rein in das Gespräch. Wünschen euch viel Spass beim Zuhören.
Es ist die erste Transfersumme in dieser Position, in dieser Verantwortung. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit dieser geleisteten Arbeit?
Relativ zufrieden. Wir sind ja jetzt so ein Stück weit im Endspurt. Klar, muss ich sagen, hätte ich den einen oder anderen Abgang gerne verhindert, aber da sind wir leider nicht komplett in der Position, wo wir das Heft des Handelns in der Hand haben. Da waren wir leider dann auch angewiesen auf die Spielerseite selbst. Aber in Gänze aktuell mit dem, was bisher gemacht wurde und auch was wir an Transferzielen und strukturell uns für den Kader vorgenommen haben, sind wir, glaube ich, relativ zufrieden. Und jetzt, wie gesagt, gibt es noch ein, zwei Positionen, auf denen wir gern was machen würden, sind aber auch eher in der Situation, dass wir aktuell auf Abgänge reagieren. Weniger so, dass wir jetzt noch proaktiv wirklich was machen, vielleicht auf einer Position, aber ansonsten sind wir eher in der Situation, dass wir auf Abgänge noch reagieren.
Es ist ja so, der letzte Abgang, wir nehmen ein Gespräch heute am Dienstag Vormittag auf, ist der von Leo Leroy. Es gibt Gerüchte um einen Bacanin, um einen Metinho. Kann man davon ausgehen, dass im zentralen Mittelfeld noch etwas passiert?
Kann man von ausgehen, ja. Sowohl auf Zu- als auch auf Abgabenseite. Steht aber trotzdem noch ein Stück weit in den Sternen. Wie gesagt, wir sind eher in der Situation, dass wir auf Abgänge reagieren, bevor wir jetzt proaktiv noch irgendwas machen. Also auch mit dem Abgang von Leo, der dann doch ein bisschen auch für uns überraschend kam, sehen wir uns eigentlich in der Situation, wo wir im Mittelfeld, gerade im Zentrum, relativ gut aufgestellt sind. Auf jeder Position sind wir doppelt besetzt und das war auch von Saisonbeginn eigentlich so die Planung.
Eben, es ist ja so, die erste Transfersumme als technischer Direktor. Gibt es etwas, was dich überrascht hat in deiner neuen Position? Du hast jetzt gerade gesagt, keine Überraschung ist der Abgang vom Leroy gewesen, aber was nimmst du sonst schon mit aus dieser ersten Phase?
Ja, die Intensität, die Geschwindigkeit, mit der wir auch die Transfers schon relativ frühzeitig abwickeln wollten. Also wir haben das ja relativ früh antizipiert, wie der Markt sich verhält, gerade für einen Club wie den FCB. Aber gerade doch schon diese Power und die Schlagkraft, die wir dann auf dem Markt zeigen mussten, um früh Dinge abzuwickeln, hat mich so ein bisschen überrascht. Ich kannte das von Manu eher, dass die Transfers hinten raus in den August dann eher so passieren, weil die Liga einfach später beginnt. Aber das ist eben der Tatsache hier geschuldet, dass die Liga relativ früh beginnt, die Saisonvorbereitung früh beginnt und wir dann eben auch Stefan Lichtsteiner die Möglichkeit geben wollten, relativ früh sein Kader für die Saison zusammen zu haben, um einfach relativ früh auch schon Abläufe und Prozesse einstudieren zu können. Also das war dann trotzdem, obwohl ich natürlich wusste, was auf mich zukommt, schon eine sehr spannende Erfahrung, einfach zu sehen, dass dann teilweise Schlag auf Schlag die Transfers kamen und dann auch der ein oder andere Abgang dazu. Also die Gesamtkaderfluktuation war dann schon so für mich in der Gänze was relativ neu ist, das muss ich sagen. Bei Manu war es, wie gesagt, einfach nur so, dass du zwischen 3 und 5 Zu- und Abgängen hattest und dann war alles relativ einfach planbar. Hier ist einfach nochmal eine ganz andere Dynamik und Fluktuation im Kader.
Du hast dich ja, man hat dich ja eigentlich schon wie relativ früh im Verein angenöchert gehabt. Du hast gerade gesagt, du bist ganz viele Jahre auch beim Manu gewesen. Was bedeutet für dich konkret ein FCB-Spieler? So in 3 Eigenschaften.
Ich will jetzt nicht sagen jung, weil dann freut sich Dave. Aber talentiert, um es mal ganz oberflächlich zu beschreiben, dynamisch, aber vor allem, das Wort verwende ich immer sehr gerne, resilient, weil man einfach hier natürlich einen unfassbaren Druck schon auch als Spieler hat, performen und gewinnen zu müssen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir Spieler entwickeln und irgendwann auch wieder aufs nächste Level heben wollen, ob das dann innerhalb von einem Jahr oder von 3 ist, sei mal hingestellt, auch wenn wir jetzt gerade dabei sind, aktiv an der stabilen Achse zu arbeiten, die uns für ein paar Jahre eine gewisse Garantie und Qualität gibt, um die wir herum aufbauen können. Aber das sind dann doch schon so die Kernattribute bei den Spielern.
Das Wort Resilienz haben wir auch notiert, wo wir später noch würden gerne drauf eingehen, würden gerne dich näher kennenlernen. Du hast 2013 angefangen bei Manchester United, insgesamt 10 Jahre dort, und als 21-Jähriger bist du dort eingestiegen. Wie kommt ein junger deutscher Mann zu Manchester United?
Ja, das frage ich mich manchmal auch noch. Es war tatsächlich so, dass ich nach meinem Fachabitur, ich war noch selber aktiv als Spieler, eigentlich versucht hatte, selber in den bezahlten Fußball reinzukommen, hatte dann der Klassiker zweite Kreuzbandriss mit 19, musste relativ früh, damals war ich noch beim FSV Frankfurt, in der zweiten Mannschaft aktiv, das ist Regionalliga, also vierte Liga in Deutschland, wovon man theoretisch schon leben kann, und musste dann aber relativ früh einsehen, dass der Körper das Ganze nicht so mitmacht und habe dann eigentlich auf Tipp oder Rat von meinen Mitspielern hin angefangen, jungen Spielern im Rhein-Main-Gebiet bei mir rund um Frankfurt herum Probetrainings zu vermitteln. Gar nicht mit der Idee, dass ich damit Geld verdienen will, sondern einfach so für mich als Erfahrungswert, Netz zu werken, ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Und ja, eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda war es dann so, dass ich Spieler auch aus anderen Städten und teilweise Ländern kennengelernt hatte. Und die mich eben fragten, ob ich ihnen helfen könnte, Probetrainings zu vermitteln, und habe dann tatsächlich einem jungen Spieler damals vom FSV Zwickau, das ist ein kleiner Verein im Osten von Deutschland, ein Probetraining bei Norwich in England organisiert. Und das hat ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil der Junge 17 war und damals war noch der Brexit nicht vor der Tür. Das heißt, die Engländer konnten noch ab 16 Spieler aus Deutschland oder aus EU-Ländern rekrutieren. Und dann wurde eben gefragt, wie ist der Junge dort gelandet, was war der Prozess dahinter. Und zum gleichen Zeitpunkt habe ich angefangen, weil ich gemerkt habe, diese Vermittlung oder Beratung teilweise auch von Spielern, das war nicht so meins. Aber das Sichten, das Scouting, das Identifizieren von Spielern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich aktiv tatsächlich in einer Nacht 150 Clubs in Europa kontaktiert. Einfach über E-Mail, Office, Ad und dann dem Club beschrieben, wer ich bin, was ich mache und ob ich nicht mal mit jemandem aus der Scouting-Abteilung reden könnte. Und ja, war mehr oder weniger so eine Nacht- und Nebelaktion aus jugendlichem Leichtsinn, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen, aber hat dafür gesorgt, dass drei Clubs geantwortet haben und einer davon war Man United. Und ich glaube, die Bürodame, die heute noch im Club aktiv ist, hat einfach nicht verstanden, was ich will und hat an den für damals Deutschland zuständigen Scout weitergeleitet, mit dem ich mich dann eine Woche später in Mainz vor einem Pokalspiel getroffen und dann vereinbart habe, dass wir im Grunde so ein bisschen kooperieren, zusammenarbeiten, ich ihn unentgeltlich in Deutschland unterstütze, gerade so im Nachwuchsbereich, weil er eben nicht die Kapazitäten hatte, das alles zu machen, und er dann eben mal für mich gucken könnte, was dann da geht. Und das habe ich dann tatsächlich 2,5 Jahre unentgeltlich gemacht, bin quasi kreuz und quer, damals selber noch kein Auto gehabt, also mit Flixbus, das kennt man hier glaube ich auch, bin ich und mit der Deutschen Bahn, mit den Spartickets durch Deutschland auf eigene Faust, auf eigene Kosten gereist und habe für Man United Spieler gesichtet. Und das war so mein Antrieb, und irgendwann dann nach 2,5 Jahren hat der Verein angeklopft, als ich schon tatsächlich kurz vorm Aufgeben war, und gesagt, ey, wir würden dir gerne eine Festanstellung anbieten, und so war ich dann offiziell drin.
Also es ist 2,5 Jahre ohne Lohn in dem Sinn geschafft, auf Sparflamme gelebt und auf der Antrieb gesehen, dort reinzuarbeiten im Club. Ist das der Ansporn gesehen?
Ja, genau, das war schon ein extremer Ansporn für mich. Ich habe das einfach als Chance gesehen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen, ohne dass ich jetzt die ganze neue Generation verteufeln will, aber eine andere Generation. Ich weiß, dass ich für Dinge, wenn ich was haben möchte, auch in Vorleistung gehen muss. Heute ist das ein bisschen anders mit der jungen Generation. Das haben wir hier auch, nicht nur hier in Manchester, paar Mal erlebt. Dann will man am liebsten schon Dienstwagen, gutes Gehalt und ein paar Benefits. Aber ich habe das eben einfach nur als Chance gesehen und habe gewusst, wenn ich mich hier beweise, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dann wird sich schon eine Tür öffnen. Irgendwann hat man natürlich das Ganze schon hinterfragt und dran gezweifelt, weil ich wurde ja auch älter, und meine Freunde sind links und rechts mit Festanstellungen und den ersten Jobs an mir vorbeigezogen, und ich wohnte immer noch bei meinen Eltern und hatte nie wirklich Geld und musste gucken, wie ich irgendwie über die Runden komme, auch mit Nebenjobs tatsächlich dann. Hatte zwar nebenbei auch Sportmanagement studiert über einen Fernstudiengang, einfach um auch ein sicheres Standbein zu haben, wobei das Studium dann irgendwann auch für mich eher einen betriebswirtschaftlichen Background hatte und weniger diesen Sportbezug, weil die Jobs ja auch relativ rar sind. Aber genau in dem Zeitraum hat es dann tatsächlich geknappt. Obwohl ich dann auch sagen muss, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch von 2 anderen Vereinen Anfragen als Scout, aber das waren dann auch nur nebenberufliche Tätigkeiten.
Also ich muss jetzt vielleicht die eine Frage, die wir da so ein bisschen aufgeschrieben haben, oder? Vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, auch in einem anderen Kontext, weil Fußball ist ein Drecksgeschäft, kann man pauschal oftmals auch hören. Und auf Abmachungen wird wenig Wert gelegt. Von wo hast du das Vertrauen geschöpft, 2,5 Jahre lang?
Ja, ich muss sagen, ich habe bestimmt mit die schlechtesten Menschen in meinem Leben im Fußball kennengelernt, aber auch mit die besten Menschen in meinem Leben. Und ich hatte das große Glück, dass ich eben meinen Mentor und Förderer, der damalige ManU-Scout, der für Deutschland zuständig war, dadurch kennengelernt habe, der mich dann da eben reingebracht hat. Peter Brown, der ist heute noch aktiver Scout für Ipswich in der Premier League, und hatte einfach riesen Glück und auch früh Vertrauen in ihn, dass er sich bemühen wird, dass ich am Ende auch eine faire Chance erhalte. Und so war es dann eben auch. Und englische Clubs sind leider sehr, sehr langsam. Aber wie gesagt, ich hatte ihm einfach blind vertraut, vielleicht auch aus jugendlicher Naivität ein Stück weit, aber am Ende hat sich das Vertrauen ja auch bezahlt gemacht. Aber es war wirklich von mir einfach nur dieser pure Drive, dass ich es unbedingt bezahlt in das Fußballbusiness reinschaffen wollte.
Englische Clubs sind langsam, hol uns einmal ein bisschen ab. Wie ist das Schaffen gewesen bei ManU, bei so einem grossen Verein?
Anders als hier, trotzdem familiär. Also ManU ist ein sehr, sehr warmherziger Club, ein Verein, der sich sehr um die Mitarbeiter kümmert. Nur als Beispiel, während Covid haben die meisten Vereine runtergefahren auf, ich glaube, 67% Bezahlung. ManU hat weiter voll bezahlt, obwohl die Mitarbeiter teilweise nichts viel machen konnten im Homeoffice, im Scouting schon eher durch die Videosichtungen, aber auch das war ja irgendwann begrenzt. Aber es ist natürlich einfach im Gesamtvolumen eine völlig andere Dimension an Club. Es spielen noch andere Parameter und Dynamiken eine Rolle. Hier sind dann auch schon die Entscheidungswege deutlich kürzer, die Absprachen schneller, die Prozesse beschleunigter. Dort ist alles einfach ein Stück weit entschleunigt, sehr mühsam teilweise und alles auch einfach nicht so direkt.
Und vor allem sicherlich auch viel grösser. Du bist nicht der einzige Scout dort gewesen.
Das kommt noch dazu. Wir hatten teilweise ein Netzwerk von knapp 30 Scouts weltweit. Das war, wie gesagt, aber auch noch die Zeit vor dem Brexit, als man eben mit 16 noch rekrutieren konnte innerhalb der EU. Am Ende, als ich den Club verlassen habe, waren es nur noch knapp 10. Also da hat auch der Verein durch den Eigentümerwechsel deutlich runtergefahren, um eben auch die Kosten zu reduzieren. Das hat man dann dort auch schon extrem gemerkt, was immer ein bisschen paradox ist, wenn man sieht, was die Spieler verdienen und wie dann doch am Mitarbeiter gespart wird. Aber am Ende vom Tag ist es ein Wirtschaftsunternehmen und die Eigentümer vor allem mussten eben auch wirtschaftlich denken. Aber das hat man dann auch zu spüren bekommen.
Muss man denn, also wenn ich mir das so vorstelle, im Journalismus ist es so, wenn man so an einer Redaktionskonferenz ist, da bringt man seine Inputs drin für Geschichten und da muss man auch mal ein bisschen ellenbügeln, dass man seine Geschichte bestmöglich tut vertreten, dass man sagt, man will die umsetzen. Wenn ich mir vorstelle, wenn 30 Scouts Vorschläge bringen für interessante, talentierte Spieler, muss man dann auch probieren, quasi den anderen Scout ausstechen. Um die eigenen Spieler bestmöglich zu pushen, um zu zeigen, ich habe die bessere wie du entdeckt?
Teilweise ja, aber ich muss fairerweise sagen, der Großteil der Mitarbeiter bei Man United war extrem professionell. Also da wurde eigentlich sehr viel Wert auf Teamarbeit gelegt. Es wurde sehr viel über Kreuz verglichen mit Spielern aus anderen Märkten und am Ende hat man wirklich versucht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil man eben dann aber auch teilweise in so Mammut-Scouting-Runden saß, in denen die Spieler sich dann auch nochmal auf Video angesehen wurden. Also da konnte sich dann auch niemand rausreden und sagen, nee, aber ich finde meinen Spieler besser aus meiner Region. Klar gab es diese Voreingenommenheiten, aber da war man eigentlich relativ offen und transparent dann auch im Umgang mit Spielern aus anderen Märkten.
Du bist dann einmal zwischenzeitlich noch kurze Zeit bei Stuttgart gewesen, aber glaube nur 2 Monate, dann wieder zurück zum ManU. Was hat in Deutschland nicht gepasst?
Es war ein bisschen länger, es waren knapp 10 Monate beim VfB. Es war dann so, dass ich während des Transfersommers schon ein Angebot hatte, zu ManU zurückzukehren in einer Position mit mehr Verantwortung. Ich hatte den Verein verlassen aus so einer koordinativen Scouting-Position heraus. Damals hatte ich ein bisschen Verantwortung für eine kleine Region. Dann gab es die Umstrukturierung und dann wurde mir eben angeboten, diese Head of Emerging Talent-Stelle zu übernehmen, wodurch ich dann das gesamte Scouting und Recruitment weltweit in diesem Altersbereich 17 bis 21 Jahre übernehmen konnte. Und das war dann in der Gesamtkonstellation für mich so interessant und spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich kehre zu Man United zurück.
Und was für Erfahrungen, eben, du hast jetzt gesagt, oder, dort ist vieles langsamer, wir haben jetzt gehört, alles viel grösser. Was für Erfahrungen kannst du jetzt aber trotzdem oder von dort mit hier anbringen und halt vielleicht weiter mitentwickeln beim FC Basel?
Also du hast natürlich bei Man United extrem professionelle Strukturen in allen Bereichen. Deswegen sind mir natürlich hier direkt Abläufe und Prozesse aufgefallen, die Optimierungsbedarf haben. Natürlich durch meine Zeit bei ManU, weil du natürlich immer für gerade Berater sehr interessant warst, um Spieler zu platzieren, bringst du natürlich sehr viel an Netzwerk mit, was einfach über die Jahre dann automatisch passiert. Und natürlich, weil wir so viel unterwegs waren und auch das nötige Kleingeld zum Reisen hatten, hatte ich natürlich allein schon in meinem Kopf, ohne dass ich dafür eine Liste brauchte, einen relativ großen Fundus an Spielern, die auch für Basel in Frage gekommen sind. Und daraus haben wir auch den einen oder anderen sogar verpflichtet am Ende. Was aber auch daraus resultiert, dass wir bei Man U die letzten Jahre ja in so einer Multiclub-Struktur waren mit dem FC Lausanne und mit Nizza in Frankreich. Deswegen waren wir dann auch in Gefilden unterwegs, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht Man United entsprochen haben.
Schon zwei spannende Sachen, die wir erfahren haben. Ich finde, dass wir doch dort auf Suche gerade nachhaken. Also hat es bei dir mehrere Mal sozusagen unmoralische Angebote gegeben, dass irgendein Spieler sollst unter Vertrag nehmen oder zum Kauf empfehlen, wo du dann halt selber noch etwas in die eigene Tasche hättest können stecken?
Bei Man U nie zum Kauf, aber ich muss ehrlich sagen, dass es sehr häufig früher vor dem Brexit vorkam, dass Berater dir eine kleine Summe angeboten haben dafür, dass du einen Spieler ins Probetraining bringst. Einfach nur, um auf dem Markt den Eindruck zu suggerieren, der ist jetzt bei einem Top-Club im Probetraining, der ist super interessant, auch für die Clubs in der Kategorie drunter. Und tatsächlich gab, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber das gab es damals sehr, sehr häufig, dass Berater es über diesen Weg versucht haben. Das waren aber, muss ich sagen, nie große Berater oder Bekannte, das waren wirklich kleine Berater, die das tatsächlich, glaube ich, auch einfach nebenberuflich gemacht haben. Aber das war eine Zeit lang, bestimmt so über 2-3 Jahre, so eine Masche, die sich auf dem Markt vielleicht dann auch teilweise ein Stück schon etabliert hatte. Ja.
Und das hast du alles müssen abwehren. Du hast aber ganz viele andere Spieler gescoutet, zu Manchester United, braucht Stuttgart, andere Vereine. Auf welche gescouteten Spieler bist du besonders stolz heute?
Also meistens ist es ja Teamwork. Da steckt nicht nur ich dahinter gesteckt, sondern ein ganzer Tross von Mitarbeitern, aber ich glaube, besonders stolz bin ich oder waren wir beim VfB Stuttgart auf Jamie Leveling, den wir von der Bank von Union Berlin per Laie mit einer Kaufoption verpflichtet hatten, zu einem Zeitpunkt, als niemand an ihn geglaubt hat. Und es gab damals tatsächlich auch beim VfB große Diskussionen mit dem Trainer, der ihn nicht unbedingt gesehen hat. Und wir haben das dann durchgedrückt im Team und mittlerweile ist Jamie Nationalspieler. Ich glaube, zuletzt haben sie ein 40-Millionen-Angebot aus Bournemouth für ihn abgelehnt. Das ist schon einer, wo ich zurückblicke und sage, ja, da sind wir, nicht nur ich, da sind wir und alle, die jetzt noch von den Ex-Kollegen am VfB sind, sehr stolz drauf.
Und gibt es irgendein Ritual, wenn man einen Transfer abgeschlossen hat oder einen Spieler noch jemanden untergebracht hat, so ein spezielles Ritual, wo du sagst, wenn ich das geschafft habe, keine Ahnung, hole ich eine Kreuz an die Decke oder gehe ich gut essen, hat sich das irgendwie einbürgert bei dir?
Tatsächlich nicht. Hier war einfach immer nur nach jeder Unterschrift pure Erleichterung, ehrlich gesagt. Also dann habe ich einfach wie vorhin vor dem Interview schon durchgeseufzt und war einfach nur froh, dass wir den Deal abgewickelt haben, weil es meistens irgendwie auf dem Weg zur Unterschrift noch immer mal irgendwelche Komplikationen gab, weil man einfach mit mehreren Playern gleichzeitig dealen muss.
Was ist der schnellste Transfer, den du bisher abgewickelt hast, von gesucht bis unterschrieben?
Wahrscheinlich. Aktuell aus dem Kader hier?
Von einfach generell? Oder vielleicht hast du einen da, einen Spieler, den du im Kopf gehabt hast für Man
U? Ich muss sagen, wahrscheinlich war es tatsächlich sogar Jamie Leveling beim VfB. Ja, das war wahrscheinlich der, wo es von Erstaufnahme zu Gespräch über Signing am schnellsten ging. Ich glaube, das war alles innerhalb von einer Woche. Das ging relativ schnell.
Du hast gesagt, du kannst natürlich von deinem Netzwerk hier profitieren. Das hat man auch in der Vergangenheit schon gehört. Das ist ja auch mit dem Punkt, wo man die hier beim FC Basel hat wollen. Man würde jetzt gerne so ein bisschen auf das Thema Scouting eingehen, wo dank dir hier beim FC Basel alles soll professioneller werden oder schon professionalisiert worden ist. Du hast auch gesagt, du hast davon profitieren können. Stimmt es, dass zum Beispiel so ein Hassan Sow einer gewesen ist, wo bei dir auf einer Liste war, wo man den hier beim FC Basel jetzt bewundern darf?
Also der war, bevor ich kam, noch nicht auf unserer Liste, muss ich ehrlich sagen. Den haben wir tatsächlich dann erst über unser Datenscouting herausgefiltert und sind dann relativ schnell ins Video und in die Live-Sichtung reingegangen. Und dann haben wir, glaube ich, schon Ende April, bevor ich offiziell begonnen hatte, jetzt kann ich das ja aber auch sagen, haben wir schon Kontakt mit dem Berater aufgenommen. Also das hat sich dann einfach nur aufgrund der Konstellation mit dem abgebenden Club so ein bisschen rausgezogen, weil mittlerweile weiß man ja, Provercelli, der Club, bei dem Massane vorher gespielt hat, ist jetzt Teil des Multiclub-Konstrukts mit Grasshoppers. Und deswegen hatte sich das so ein bisschen herausgezogen. Aber Der war vorher noch nicht auf meiner Menüliste.
Oh, okay, aber wie kommt man drauf, einen Spieler aus der Serie C zu holen? Das ist immer das, ich sage, jetzt die Fans schauen an, von wo kommt er, was hat er gleich? Und denken so, Serie C, ist das gut genug für einen FCB?
Wir haben tatsächlich relativ früh Kernmärkte für uns herausgefiltert, in denen wir nochmal gezielt mit den Daten reingegangen sind, um zu schauen, wo sind Spieler, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen. Asana hatte trotzdem, obwohl das jetzt auch nur die Serie C war, relativ gute Stats, oberflächlich betrachtet an Toren und Assists. Aber die unterliegenden Stats, die jetzt keiner auf den ersten Blick sieht, also es gibt eine Statistik, die nennt man Expected Assists oder auch Expected Goals, damit können viele ein bisschen mehr anfangen. Oder auch Expected Threat, das ist ein Wert, der bestimmt, wie viel Torgefahr ein Spieler aus einer bestimmten Zone kreieren kann. Diese Werte waren bei ihm relativ hoch und zwar höher auch, als es die Tore und Assists ausgesagt haben. Und dann hatte er eben der Tatsache auch geschuldet, dass der italienische Fußball gerade in der Serie C sehr männlich und auch sehr taktisch ist, aber ein sehr spannendes physisches Profil, ein sehr athletisches Profil, wodurch wir gesagt haben, das kommt wahrscheinlich in der Liga noch gar nicht so sehr zum Vorschein. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass das für uns ein sehr, sehr spannender Spieler sein kann. Muss aber auch ehrlich gestehen, die Idee war ursprünglich, dass er erstmal als Backup für die Rotation kommt und langsam an das Niveau rangewöhnt wird. Aber er hat sich einfach so schnell adaptiert, hat aber auch den Vorteil, dass er schon seit Tag 1 in der Vorbereitung mit dabei war und hat jetzt schneller gezündet, als wir alle gedacht haben. Aber muss trotzdem auch noch viel an sich arbeiten. Wir wollen jetzt auch den Tag nicht vor dem Abend loben. Er muss noch viel, viel, viel investieren an Arbeit.
Du hast gesagt, eine wichtige Eigenschaft ist Resilienz, also Mentalität, Widerstandsfähigkeit. Wie kann man das scouten? Anhand von Daten ist das ja jetzt schwierig. Du hast gesagt, Daten sind sehr wichtig. Es gibt unterliegende Daten, die relevant sind, aber wie geht man da vor?
Das sind ja meistens Persönlichkeitsmerkmale, die siehst du eigentlich nur während des Spiels. Also wenn du dann wirklich live ins Stadion gehst, um dir den Jungen anzusehen, wie reagiert der auf Rückstände, wie reagiert der generell auf negative Ereignisse während des Spiels, wie ist sein Umgang auch mit Mitspielern. Wir schauen wirklich sehr gerne, wie ein Spieler eben auf Rückstände reagiert. Wie ist seine Leistung, wenn das Team hinten liegt? Kommt dann auch auf den Moment im Spiel an? Wie reagiert er auf Rückstände spät im Spiel? Macht er dann nochmal Druck nach vorne und wirft alles in die Waagschale? Und das sind alles so für uns Faktoren, die wir nochmal einbeziehen.
Und kann man das auch anhand von Daten schon irgendwie rausfiltern?
Nicht wirklich, das kann man noch nicht so wirklich abbilden. Das ist, wird, glaube ich, auch nie der Fall sein. Deswegen wird auch das Live-Scouting für uns immer unumgänglich sein.
Also das war gerade so die Nachfrage gewesen. Daten sind das eine, wenn man die Spieler rausgefiltert hat. Aber der FC Basel ist dann immer noch vor Ort, schaut Training an, schaut Spieler an, um den Spieler. Also das Auge für einen Mann, für den Spieler, das geht nie weg.
Genau, also das Datenscouting ist nur eines von drei Säulen. Ist auch nie so, dass wir sagen, wir filtern die Spieler zuerst über Daten und dann gehen wir ins Video und dann live. Das war jetzt bei Asane ein Prozess, aber wir hatten natürlich auch Fälle, wo wir die Spieler zum Beispiel auch schon kannten. Es gab aber auch Fälle, wo wir die Spieler zufällig bei einer Sichtung eines anderen Spielers live gesehen haben und dann ist er auf der Liste gelandet. Es kommen manchmal Tipps übers Netzwerk, manchmal sichten wir die Spieler zuerst über Video. Es gibt auch genug Ligen, von denen wir überhaupt keine Daten haben. Das kommt auch noch dazu. Also wir sind da schon auch aktuell immer noch kreuz und quer unterwegs mit unseren Live-Scouts, aber wir sichten eben sehr, sehr viel über Video vor und filtern über die Daten, um einfach sehr, sehr zielorientiert und strategisch in die Live-Sichtung zu gehen, weil wir einfach nicht die Ressourcen haben, unsere Zeit, aber auch die Kosten und das Geld so zu verschwenden.
Was früher noch häufig der Fall war, dass der FC Basel aus Südamerika Spieler geholt hat. Da denken die Fans an tolle Zeiten zurück. Matthias Degado nur ein Beispiel. Aber wahrscheinlich ist der Markt jetzt wahrscheinlich viel umkämpfter geworden. Hat sich da der FCB ein bisschen umorientieren?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das war für uns auch einer der Gründe, weshalb wir diesen Sommer jetzt erstmal gesagt haben, um auch eine bisschen konservativere Kaderplanung zu fahren, dass wir den Markt trotzdem im Blick haben, aber noch nicht so aktuell da aggressiv reingehen wollen. Haben wir aber trotzdem vor. Wir sind da jetzt auch schon sehr, sehr aktiv dabei, dass wir die Märkte bearbeiten. Aber es ist, wie du gerade sagtest, schon extrem momentan der Fall, dass das so ein umkämpfter Markt ist, gerade von den Multiclub-Strukturen, dass die Preise einfach durch die Decke gegangen sind, wenn man sieht, dass selbst Jungs aus Ecuador mit 16 Vorverträge unterschreiben und für 10 Millionen zu Arsenal London wechseln.
Ja, und vor allem, ja, dann, eben, wenn man dann zurückführt auf den Charakter oder auf gewisse Kulturengruppen, glaubt, dann kannst du, oder das hat man vielleicht auch so mit dem Geld doch ein bisschen gesehen, es ist sehr schwierig, wenn du einfach nur ein Argentinier in die Mannschaft hinein platzierst, weil er dann nachher nie einen Anknüpfungspunkt hat. Ich glaube, da braucht es schon auch nochmal eine gröbere und tiefgründere Planung in, wie setzt man dann schlussendlich die Mannschaft zusammen, aus welcher Kulturengruppe, damit dann jemand nicht allein ist oder so.
Definitiv, das haben wir jetzt auch gemerkt. Gerade uns hilft natürlich total, dass im Trainerstaff fast jeder Französisch, Englisch, Deutsch und teilweise noch Italienisch spricht. Das hat es dann zum Beispiel Asane sehr, sehr einfach gemacht, gerade von Beginn an. Und wir achten schon extrem darauf, dass die Spieler auch untereinander connecten können, weil sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Und man merkt natürlich gerade, wir haben einen sehr starken französischsprachigen Stamm. Für die Spieler mit diesem sprachlichen Hintergrund ist es natürlich mega einfach, sich zu integrieren. Aber auch Gian Cella, der Slowene ist eigentlich, spricht fließend Italienisch. Also selbst er hat sofort Anschluss hier gefunden, auch wenn er des Englischen mächtig ist. Aber da ist für jeden tatsächlich bei uns was dabei, kulturell und sprachlich.
Gibt es trotzdem noch ab und zu Spieler, wo du sagst, hey, da empfehle ich jetzt wirklich rein aus dem Bauchgefühl, obwohl die Daten nicht überzeugt haben? Eben, wir haben jetzt das Beispiel gehabt mit Stuttgart, aber gibt es das gleich auch noch?
Tatsächlich nicht mehr so häufig, dass wir rein das Bauchgefühl entscheiden lassen. Meistens, unsere Datenauswertungen sind doch einfach so gut. Also Philipp Beck, der bei uns die Datenanalyse übernimmt im Scouting, der macht das auch einfach überragend und bereitet uns das auch so auf, dass das meistens relativ schlüssig ist mit dem, was wir dann auf Video oder live dann sehen. Von daher ist da keine sehr, sehr große Diskrepanz mehr. Wenn es eine gibt, dann meistens auch mit Kontext und der notwendigen Erklärung von Philipp. Er ist da der Experte und hat den Hut auf. Aber es ist tatsächlich nicht mehr so, dass wir sagen, wir müssen uns rein aufs Bauchgefühl verlassen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass du bei jedem Transfer ein gewisses Risiko hast. Wir versuchen es natürlich zu minimieren, soweit es geht. Aber ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich einen kleinen Prozentsatz bei jedem Transfer gibt, den du einfach nicht durchleuchten kannst. Und das ist am Ende der Mensch, das Persönliche. Wie adaptiert sich jemand ans neue Umfeld? Wie adaptiert er sich an ein neues Spielsystem, an die Mitspieler? Passt die Rolle, das Profil, die Funktion, die wir für ihn im Kopf hatten, dann doch zu dem, wie er am Ende eingesetzt wird? Und das sind schon alles Faktoren, die du nicht immer 100% voraussehen kannst.
Was mir spannend noch gefunden haben, dass im Sommer ein Spieler gekommen ist vom schwedischen Meister, der Malachowski. Der letzte Schwede war Alexander Fransson. Sonst sind die nordischen Spieler nicht eigentlich beim FCB gelandet. Viele gehen ja auch direkt auf England, also auf die Insel. Ist das jetzt auch wieder so ein Zielmarkt, Skandinavien, das Gebiet, wo man vielleicht in Zukunft auch wieder mehr Spieler dort in Basel sich vorstellen könnte?
Definitiv für uns ein mega spannender Markt. Das Problem sind natürlich auch dort mittlerweile die Preise. Gar nicht so sehr die Gehälter, sondern wirklich eher die Ablösen, die mittlerweile schon gefordert werden, teilweise auch von Zweitliga-Clubs. Also da haben wir uns auch die eine oder andere blutige Nase schon abgeholt im Sommer, weil dann Preise aufgerufen wurden für Zweitligaspieler, die ja haarsträubend sind, aber das sind dann auch jetzt immer noch Spieler, die tatsächlich bei diesen Clubs bleiben mussten, weil auch kein anderer bereit ist, das zu bezahlen. Das ist so die Schwierigkeit für uns, aber gerade Skandinavier oder Spieler aus Skandinavien sind super schnell integriert, sehr, sehr in der Lage zu adaptieren und auch einfach sehr angenehme Typen. Das sieht man jetzt auch bei Ludwig Malachowski, der ist super beliebt in der Mannschaft, beim Trainerteam, extrem reif für sein Alter. Das war ja auch mit ein Punkt, weshalb wir ihn unbedingt holen wollten. Ist schon Meister geworden, war einer der Führungsspieler bei Mjällby und er ist eben genau das, was ich gerade beschrieben hatte. Und unbeschreiblich diszipliniert, aber extrem reif für sein Alter.
Wie ist das jetzt, noch schnell dort zum Nachhaken, eben in dieser neuen Rolle? Früher bist du der Verantwortliche gewesen für Scouting bei Manchester United, aber ich glaube, dort haben viele Spieler es toll gefunden, wenn das Angebot gekommen ist, wir haben Welle zu Manchester United gekommen. Jetzt in dieser verantwortlichen Position, wo es darum geht, die Spieler zum FC Basel zu holen, also nicht nur scouten, sondern wirklich den Vertrag abschließen, wahrscheinlich auch nochmal eine neue Erfahrung für dich, wo man mit auch Rückschläge vielleicht muss umgehen oder Enttäuschungen muss hinnehmen.
Also ein Teil meiner Aufgabe bei ManU war ja auch schon das Recruitment. Das heißt, ich saß auch mit den Spielern, den Beratern, teilweise den Clubs am Tisch und musste ja akquirieren oder überzeugen oder auch verhandeln. Von daher war dieser Ablauf für mich jetzt nicht ganz neu, nur dass ich jetzt eben federführend am Ende dann doch in der Verantwortung stehe, wenn es nicht klappt oder wenn irgendwas schief geht. Aber so, insofern war dieser ganze Ablauf für mich jetzt nichts Neues. Und auch was die Überzeugungskraft angeht, klar war das beim ManU relativ leicht, wenn du den Laptop aufgeklappt hast mit einer Präsentation und da leuchtet das ManU-Logo, da musstest du gar nicht mehr viel reden. Aber es war tatsächlich so bei Basel, dass die Spiele, die wir uns eben ausgewählt haben, relativ schnell kapiert haben, was für was der Club steht, was das auch für sie für eine Chance ist. Und dann war eigentlich relativ wenig Überzeugungsarbeit gefragt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also gerade für mich ja auch als Deutschen, der FC Basel ist ein Riesenclub und ein riesiger Name. Jeder weiß, was mit dem Verein anzufangen. Und das war tatsächlich auch bei allen anderen Spielern so, mit denen wir gesprochen haben.
Spätestens dann, wenn der Laptop aufgeklappt wird oder zum eben der FC Basel näher vorstellen, lernst du auch das Umfeld kennen. Würdest du einen sportlich perfekten Spieler nicht verpflichten, wenn du überzeugt bist, dass sein Umfeld schwierig ist?
Wahrscheinlich ja, wobei es darauf ankommt, ob auch der Junge schwierig ist. Man kann ja sicher immer den Jungen ein bisschen von seinem Umfeld entreißen. Mussten wir vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen machen, aber wir haben ja auch noch mit jungen Männern teilweise zu tun, das ist ein Stück weit auch normal. Es wird erst dann problematisch, wenn auch der Junge schwierig ist. Wenn ich merke, der Junge ist wie sein Umfeld, dann würde ich eher davon Abstand nehmen. Wenn ich aber merke, es liegt am Umfeld selbst und das kann man irgendwie bereinigen, dann sind wir auch in der Lage und auch in der Position zu sagen, da wollen wir auch in den Jungen ein bisschen investieren und strecken uns vielleicht ein bisschen mehr, gerade wenn es ein junger, entwicklungsfähiger Spieler ist. Aber wenn wir merken, der Junge macht Probleme schon außerhalb des Platzes und da holen wir auch sehr viel Information rein, dann nehmen wir Abstand. Ist auch tatsächlich diesen Sommer zweimal passiert.
Du hast vorne bei den Eigenschaften bewusst nicht jung genannt gehabt. Im Gespräch aus merkt man aber schon, das Profil, das gesucht wird, ist schlussendlich auch jung.
Respektiv talentiert.
Oder talentiert.
Ja. Richtig.
Kann die Transferstrategie dann irgendwann dann doch eben zu heikel werden, also gerade ein Kader voller interessanter Assets, aber zu wenig Spieler, die wissen, wie man dann in Sion bei Regen ein hässliches 1-0 mal mit heimnimmt.
Ja, ist tatsächlich auch ein Punkt, über den wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben. Das war ja dann auch mit ein Treiber dafür, dass wir gesagt haben, wir würden im Sturm gerne noch jemanden dazu nehmen, der eine gewisse Torgarantie hat, auch wenn es natürlich lustig klang zu Beginn, weil Giancella die letzten zwei Jahre nicht viel getroffen hat. Aber jetzt ist natürlich leicht, sich hier hinzusetzen und zu sagen, aber jetzt hat er zweimal getroffen. Aber wir waren uns relativ sicher, dass in dem Gesamtkonstrukt bei uns und so wie die Spieler und Profile um ihn herum gestaltet sind, er relativ schnell wieder an seine alte Form anknüpfen kann. Und ich fand, man hat jetzt auch gerade im Pokal nochmal gesehen, dass er nach zwei, drei Spielen nochmal eine ganz andere Wettkampfschärfe hat. Die hat ihm vielleicht sogar die ersten zwei, drei Punktspiele gefehlt. Aber jetzt im Pokal und auch die letzte Trainingswoche hatte ich den Eindruck, dass er nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Aber Can ist natürlich auch für uns schon ein Anker, gerade auch, weil er ein Achsenspieler ist mit seinem Alter, seiner Erfahrung. Deswegen muss ich auch sagen, hat uns allen der Abgang von Leo wehgetan, gerade als gestandenen Spieler. Aber ich fand gerade bei Bitschir, der jetzt in diese Rolle eines gestandenen Spielers reinwächst, hat man auch gesehen gegen Thun, wie wertvoll er für uns auf der 6 sein kann. Das hatte ich ursprünglich auch im Podcast gesagt, dass wir das mit ihm planen. Weil er das bei Montpellier gespielt hat. Und generell haben wir mit Flavius Daniliuk einen Spieler, der sehr reif ist, auch für seine erst 26 Jahre, der aber eben auch mehr Verantwortung übernehmen soll. Mit Omlin wurde jemand verpflichtet, der diese Führungsrolle übernehmen soll. Wir haben mit seinem Ersatzmann Mirko Salvi jemanden, der ein absoluter Leader ist. Also gerade auf der Achse, finde ich, auch noch mit Cech und Albi Ajeti haben wir immer noch genug Spieler, die mit Verantwortung in einem gestandenen Fußballalter vorangehen können.
Wenn man über den FC Basel reden. Du hast es vorher auch mal kurz angesprochen gehabt. Ist ja auch immer wieder das Thema von der Identifikation, dass die jungen Spieler nicht die Chance bekommen. Wir haben gegen Barcelona mehrere junge Spieler gesehen, die durchaus Freude gemacht haben, die gezeigt haben, sie können gegen ein Top-Team dagegenheben, sage ich jetzt einmal, dass sie nicht irgendwie komplett untergehen. Aber das Thema von der Ungeduld, das ist ja auch das Thema, weil es gibt ja doch viele Spieler, die im FCB-Nachwuchs ausgebildet worden sind, die jetzt in der Challenge League noch immer sind oder bei einem anderen Super League-Club. Du hast es vorhin mal erwähnt, was man schon erwartet. In dem Sinn, spürst du das auch in dem Umfeld, dass die jungen Spieler häufiger ungeduldig sind, dass sie quasi den nächsten Schritt schon vor dem ersten machen?
Ja, es ist, glaube ich, ein Stück weit normal geworden mittlerweile im Fußball, weil es einfach gang und gäbe ist, dass 16-, 17-, 18-Jährige dauerhaft Stammspieler in Profiklubs sind. Also es ist ja, glaube ich, momentan so extrem wie noch nie zuvor. Spieler werden früher Profi, Spieler wollen früher selber viel Spielanteile haben bei der ersten Mannschaft. Und das ist bei uns ja genauso. Aber ich finde es gut sogar, dass die Spieler ungeduldig sind. Ich sagte letztens auch noch zu Stefan, die Spieler sollen ungeduldig sein, weil wir sind geduldig mit ihnen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Mix. Und die, bei uns vor allem die Jungen, sie drängen sich alle auf. Jean Ducouré jetzt gerade gegen Barcelona. Auch Kako, der eine Chance bekommen hat. Renato im Tor, der es super gemacht hat. Das sind eben Jungs, die jeden Tag im Training zeigen, dass sie nicht einfach nur mittrainieren, weil sie aus der eigenen Akademie sind und wir irgendwas vorgaukeln wollen, sondern das sind Jungs, mit denen wir wirklich einen ganz klaren Plan haben. Dass man nie genau zeitlich abstimmen kann, wann es passiert, das ist auch klar. Am Ende ist da immer noch ein bisschen auch der Faktor Glück und Zufall mit dabei, ob ein Platz oben frei wird, verletzt sich vielleicht mal jemand oder ist in einem Formtief und man rutscht rein, früher vielleicht auch als gedacht und nutzt dann die Chance. Das steht so ein bisschen in den Sternen, aber so ganz grob prognostizieren können wir es trotzdem, wollen wir auch und deswegen sind wir auch bei den Jungs so in der Position, dass wir sagen, die nehmen wir bewusst oben mit und das hatte ich ja glaube ich auch im vereinseigenen Podcast gesagt, dass das eben gerade Jean Ducouré und Noah Kakor jetzt die zwei sind, denen wir diese außerordentliche Entwicklung zutrauen.
Das heißt, wenn so auf die Kritik, wo du kannst antworten, siehst du eigentlich den FCB in einer guten Position, was auch Zukunft im Nachwuchs anbelangt, dass dann auch wieder die rot-blaue DNA, wie es so schön heisst, vielleicht beim einen oder anderen mal stärker zum Tragen kommt.
Ja, definitiv. Wir versuchen natürlich gerade strukturell auch im Unterbau viel zu optimieren gerade, wobei ich echt sagen muss, dass da einfach seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet wird. Es ist tatsächlich auch einfach so, klingt jetzt sehr einfach, aber du hast einfach mal gute Generationen und Jahrgänge und du hast auch einfach mal ein paar schlechtere. Das gehört zum Fußball auch dazu, aber uns ist einfach wichtig, dass wir eine stringente Lösung haben in der Nachwuchsarbeit, dass wir Jungs gezielt aufbauen Richtung erste Mannschaft hier und nicht einfach nur für den Profifußball, aber das ist dann eben auch der zweite Auftrag, den du hast als Akademiespieler in den Profifußball zu bringen und da sind wir, glaube ich, als FCB sehr, sehr weit vorne aktuell.
Wie ist das so mit dem Scheitern von Transfers? Also wenn man 10 junge Spieler verpflichtet und 2 davon für viel Geld verkauft, ist die Strategie dann erfolgreich, auch wenn 4 sportlich überhaupt keine Rolle mehr spielen? Das hat mich auch so ein bisschen die letzten paar Jahre können beobachten. Da hat man mit ein paar gamblet, hat gedacht, hey, tolle Profile, coole Veranlagungen, aber haben gar nie richtig können zünden.
Ja, das ist natürlich immer so eine Seite von Transfers, die man ein bisschen versucht zu verdrängen. Aber es gehört ein Stück weit auch dazu, dass eben nicht jeder Transfer funktioniert und einschlägt, wie ich schon eingangs beschrieben hatte. Es liegt ja teilweise auch am Spieler einfach selbst. Vielleicht ist es manchmal aber auch einfach eine Fehleinschätzung, in dem Fall unsererseits, dass man den Spieler anders eingeschätzt hatte. Aber man versucht das natürlich so gut es geht zu vermeiden. Am Ende ja, wenn man Spieler transferiert oder Spieler erfolgreich sind, dann kaschiert das vielleicht so ein bisschen diese Spieler, die nicht so funktioniert haben. Aber im Idealfall versuchen wir natürlich, dass alle für uns erfolgreich aktiv sind. Ob es dann auf dem Platz ist, hoffentlich für ein paar Jahre oder durch einen erfolgreichen Verkauf, muss man dann schauen. Aber das wäre natürlich das optimale Szenario. Aber es gehört leider ein Stück weit auch einfach dazu, ja.
Wir würden sehr gern zum Abschluss von unserer Podcast-Folge auch noch auf dich persönlich eingehen. Der Kevin ist der bei uns im Duo, der immer ein paar schnelle Fragen noch vorbereitet wird für unsere Podcast-Gäste. Und darum denke ich, Kevin, wäre es doch jetzt an der Zeit, dass du die mal Andreas Herrmann stellen.
Unbedingt, aber ich muss mal schnell irgendetwas dazwischen sagen. Ich habe ein mega cooles Gespräch gefunden bis jetzt hierhin. Selten so erlebt, so wirklich so strukturiert und irgendwie tiefgründig mitteilt und uns in die Welt einmal mit reingebracht. Das habe ich bis jetzt mega cool gefunden. Für die Hörerinnen und Hörer, die zuhören, wir sitzen hier auf der Geschäftsstelle im Sitzungszimmer und haben ein mega cooles Gespräch. Ich sehe ein Bild von einer Choreo von der Muttenzenkurve und dementsprechend mache ich gerade mal die Überleitung zu meiner ersten Frage. Andreas, Old Trafford ausverkauft oder doch lieber das Joggeli?
Lieber das Joggeli. Also tatsächlich, ich bin kein Fan der englischen Fußballstimmung, muss ich sagen. Sie ist speziell, sie ist anders, aber mir gefällt es gerade hier stimmungstechnisch 1000-mal besser.
Lieber der nächste Musiala entdecken oder dann der nächste FCB-Captain?
FCB-Captain. Am liebsten aus der eigenen Jugend jemand.
Aber der Musiala ist, glaube ich, auch mal ein Thema gesehen, wo du bei Manchester United gesehen bist, dass der allenfalls den Weg dort hin könnte finden.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, wer das dem, ich glaube, dem Athletic hatte das jemand mal gesteckt. Ich war bei einem Sichtungslehrgang der deutschen U-Nationalmannschaft und Musiala ist da einfach rumgerannt. Den hätte meine Schwester erkannt. Also da wurde dann eine Riesensache draus gemacht, dass ich den bei Manu, also ich habe ihn bei Manu empfohlen, ja, weil sein Vertrag lief damals bei Chelsea aus und wir hatten den Hinweis bekommen, er würde gerne in England bleiben. Und dann hatte ich eben an unsere Akademie damals weitergegeben, ja, ablösefrei, nimmt ihn doch einfach dazu. Tut ja keinem weh, aber das haben 300 Mann am Spielfeldrand genauso gesehen. Das war die Geschichte dahinter. Es klang alles aufregender, als es ist.
Wir haben zwar jetzt viel über Daten geschwätzt, aber es bringt mich dann doch noch auf die Frage, denn schlussendlich, was würde mehr Spass machen, Daten oder dann doch Bauchgefühl, wenn du für dich eins müsstest aussuchen?
Früher war es das Bauchgefühl, mittlerweile sind es tatsächlich die Daten.
Nächste Frage. Lieber 20 Millionen Transfer entdecken, wo nach 2 Jahren verkauft wird, oder mit einem 30-jährigen unsexy Transfer Meister werden?
Lieber mit einem 30-jährigen Meister werden. Da habe ich mit Dave auch viele Diskussionen drüber gehabt, dass wir am besten beides schaffen. Transfers und trotzdem sportlichen Erfolg. Das muss ich immer die Balance halten, weil am Ende vom Tag, wenn du sportlich erfolgreich bist, dann kommen die Einnahmen auch über Europa, über hoffentlich auch mehr Sponsoren, ausverkauftes Haus. Und dann kannst du den ein oder anderen Transfer vielleicht vergessen. Und dann bist du auch so wirtschaftlich und sportlich erfolgreich und unabhängig.
Und hast vor allem Fans, die Freude haben danach.
Genau.
Letzte Frage. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Welchen Spieler auf dieser Welt würdest du morgen zum FCB holen?
Mo Salah, weil er schon hier war, hat die Karriere hier quasi in Europa begonnen und kann sie ja dann hier beenden. Ich glaube, das würde allen hier in Basel große Freude bereiten.
Post zum 30-jährigen Transfer danach, um wieder Meister zu werden. Genau.
Sehr schön. Hätte sicherlich die Leute freut, weil wir den Mohamed Salah noch zurückdenken an eine erfolgreiche Üben in der Champions League, zum Beispiel gegen Chelsea. Zum Abschluss noch 1-2 Fragen an dich, Andreas Herrmann. Wir haben im vereinseigenen Podcast gehört, dass du eigentlich gar noch nicht sesshaft geworden bist. Hier zu Basel sieht das mittlerweile anders aus.
Ich lebe nach wie vor im Hotel, so ein bisschen im Grün, was mir aber gut gefällt, weil ich dann immer so ein bisschen runterfahren kann, bis ich angekommen bin und reflektiere viel, mache mir Gedanken. Von daher bin ich gerne ein bisschen außerhalb der Stadt.
Die Transferperiode, die ist ja streng. Ich gehe davon aus, du kannst nicht mal für 5 Minuten dein Handy abstellen, auch wenn es jetzt noch nie gelitten hat. Trotzdem hast du auch schon mal ein bisschen rausgehen können, die Stadt, die Region entdecken.
Tatsächlich immer noch nicht. Die Leute auf der Geschäftsstelle machen schon Witze drüber und sagen, wenn das Transferfenster rum ist, zeigen sie mir mal ein paar Ecken. Aber ich glaube, bisher habe ich nichts gesehen, außer das Jogeli, Trainingsplatz, Geschäftsstelle und ich glaube die Ausländerbehörde, weil ich meinen Aufenthaltstitel holen musste.
Aber du hast vorher gesagt, wenn du dann mal Tag fertig hast, vielleicht hat der Transfer unterschrieben, wie kannst du runterfahren, wie kannst du abschalten?
Eigentlich am ehesten noch mit meiner Familie, mit meinen beiden Söhnen, auch wenn sie weiterhin in Frankfurt wohnen. Momentan bin ich leider nur einen Tag in der Woche zu Hause, was nicht so einfach ist. Aber tatsächlich ist es momentan so und wahrscheinlich trotzdem auch nach dem Transferfenster, dass mein erstes Telefonat mit unserem Chefscout ist und auch das letzte, bevor ich mich schlafen lege. Von daher ist das mein Aufsteh- und mein Schlafgeh-Ritual die letzten Jahre.
Würdest du uns zum Abschluss noch verraten, wann ist denn gestern das letzte Telefon gesehen oder die letzte Nachricht, letzte E-Mail, die rausgegangen ist?
Ich glaube, müsste auch mit unserem Chefscout gewesen sein, ja, mit Marco Filipovic.
Ist das noch gestern gesehen oder schon heute?
Sowohl als auch. Unsere Frauen freuen sich nicht, aber die haben den Sonntag zusammen hier verbracht gegen Barcelona, von daher, da haben wir ein paar Pluspunkte gesammelt.
So wieder schöne Erfahrungen können sammeln. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Herrmann. Spannende Einblick bekommen, Erfahrungen können sammeln. Und wir sind gespannt, wer denn sonst noch wir dürfen hier als nächstes beim FCB begrüßen.
Super, danke euch.
Und euch danken wir ganz herzlich fürs Zuhören. Hoffe natürlich, dass ihr Neues erfahren habt, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Bei Feedback, wie immer, könnt ihr uns direkt schreiben oder via basilisk.ch. Auf alle Fälle, ganz eine gute Zeit euch und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilisk.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.